Ja, hallo, schön, dass ihr den King George Jazzcast wieder eingeschaltet habt. Bei unserem Podcast hier dreht sich alles rund um das musikalische Programm des King George Jazz Clubs in der Sudermannstraße im Kölner Agnesviertel. Manchmal geht es um diejenigen, die es eher aus der Publikumsperspektive betrachten, aber heute begrüße ich mal wieder einen Musiker bei uns im kleinen Studio hier gleich über dem Club, den Bassisten Stefan Rey. Hallo Stefan, schön, dass du hier bist.
Hallo Wolfgang.
Du bist mehr oder weniger Stammgast im King George, nicht hier in dem Raum, das ist dein erster Podcast, auch nicht an der Theke, sondern auf der Bühne. Weißt du eigentlich, wie oft du in den letzten zwei Jahren hier aufgetreten bist?
Ich denke, was werden so 10 Mal oder vielleicht ein bisschen mehr sein.
Ja, also ich glaube noch nie, also noch keiner, mit dem ich hier gesprochen habe, hat öfter im King George gespielt als du. Vielleicht Martin Sasse noch,
der
künstlerische Leiter des King George. Ich habe mal ins Archiv geschaut. Du hast zum Beispiel gespielt mit Jerry Lou, bei dem du auch, glaube ich, im Trio festes Ensemble-Mitglied bist.
Genau.
Mit deiner eigenen Band, deren Bandleader du bist, Radius, hast du auch hier gespielt?
Ja, hätten wir hier gespielt, aber dann ist leider was dazwischen gekommen diesen Sommer.
Ah, es wurde abgesagt.
Genau, ich musste leider absagen. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu.
Warum? Ja. Aber mit Tom Gabel warst du hier.
Genau.
Und vor allem hast du auch, habe ich noch mal gesehen, ein Karnevals-Special hier mitgespielt. Das war ja mit Sicherheit einer der sehr speziellen Abende hier, kann
auf
ich
jeden
mir vorstellen.
Fall. Es war tatsächlich gar kein Abend, es war nachmittags.
Mhm.
Ich glaube, zu einer etwas vielleicht mehr karnevalistischen Zeit ich glaube, es war so gegen 3 oder 4 an dem Karnevalssamstag, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Genau, das war auf jeden Fall sehr speziell.
Bist du Karnevalsjack?
Nein, eigentlich nicht.
Bist du überhaupt Kölner?
Nein, ich komme aber aus der Nähe, aus dem Bergischen Land. Mhm. Und ich muss sagen, ich war, als ich noch ein bisschen jünger war, war ich auch schon Karnevalsinteressierter, sage ich mal. Habe auch durchaus den Kölner Karneval schon 1-2 Mal mitgefeiert. Aber genau, mittlerweile eigentlich relativ Unjeck geworden.
Wie war denn da so eure Herangehensweise? Wie ist denn dein Bezug zu der Musik dann zum Beispiel, also zu den ursprünglichen Karnevalsliedern oder den?
Der ist tatsächlich sehr familiär geprägt. Mein Vater ist Rheinländer, meine Mutter ist aus dem Bergischen und ich bin dann auch im Bergischen Land aufgewachsen. Und mein Vater hat eigentlich jedes Jahr zur Session dann zu den heißen Tagen die Karnevals Musik ausgepackt. Er hatte, glaube ich, so 2, 3 CDs, die er dann gerne gehört hat und auch im Fernsehen. Dann gab es ja früher immer die großen WDR-Übertragungen. Ich glaube, die gibt es immer noch. Da hat er dann auch ab und zu mal reingeschaut und dann habe ich so als Kind.
Große Sitzung, ne?
Genau. Ja, oder mehr Straßenkarneval. Ich glaube, so ein bisschen Heimweh war dann vielleicht dabei, weil im Bergischen gibt es auch Karneval, aber natürlich viel, viel kleiner.
Ja, das ist eigentlich auch so ein Fernsehklassiker, ne? Also ich meine, hier in Köln ist es natürlich auch ein Klassiker direkt vor der Tür, der Rosenmontagszug zum Beispiel.
Ja.
Aber als Fernsehübertragung ist es ja eigentlich auch ein klassisches Ding, ne?
Ja.
Dann irgendwie muss man ja auch können, das zum Beispiel zu moderieren irgendwie.
Ja,
finde ich auch irgendwie ziemlich klasse.
Ja.
Du lebst in Ehrenfeld.
Richtig.
Und arbeitest dort auch an der Musikhochschule Ehrenfeld.
An der Musikschule.
An der Musikschule,
genau,
Entschuldigung.
Die Musikhochschule Ehrenfeld, die gibt es noch nicht.
Die gibt es noch nicht.
Ja.
An der Musikschule Ehrenfeld. Und auf der Webseite steht, dass du überzeugter Ehrenfelder bist.
Ja.
Kann man so sagen.
Das kann man so sagen. Also ich wohne jetzt außer knapp 10 Jahren in Ehrenfeld.
Mhm.
Ich glaube, 9 Jahre sind es jetzt ganz genau. 9 Jahre und 2 Monate. Und ich fühle mich da sehr wohl. Hab da in der Zeit in 2 Wohnungen gewohnt jetzt und war da auch, bevor Corona kam, relativ involviert in die Gestaltung von kleinen Konzerten. Also da habe ich in verschiedenen Locations auch mitgewirkt, da kleinere Jazzreihen zu veranstalten. Die letzten, es hat wahrscheinlich schon so vor 6, 7 Jahren angefangen.
Mhm.
Genau, das war auch sehr schön, weil es dadurch in der Körnerstraße habe ich zunächst gewohnt und dann jetzt in der Simrockstraße und das ist aber direkt nebeneinander.
Das ist ja direkt um die Ecke.
Genau. Und da gibt es halt auch so eine Community von Nachbarn, von Leuten, die da auch schon länger wohnen und die da sehr engagiert sind.
Ja.
Und da haben wir dann zusammen halt ganz schöne Veranstaltungen auf die Beine gestellt und auch eine Weihnachtsfeier die letzten Jahre vor Corona, muss man leider auch sagen. Das war immer sehr schön, ja.
Mhm. Da gibt es auch ein Straßenfest, glaube ich.
Genau.
Ja.
Und quasi die gleichen Leute, die das Kölner Straßenfest organisiert haben, die haben dann auch diese Weihnachtsfeier organisiert, die dann halt für Nachbarn war und für Genau, also mit allem drum und dran, Kinderprogramm und dann abends Konzert und alle bringen Essen mit. Also wirklich eine schöne Nachbarschaftsveranstaltung, wo dann auch viele Musiker dabei waren, die halt irgendwie Bezug zu den sonstigen Konzerten hatten, die da stattgefunden haben oder da wohnen oder ja.
Ich habe selber eine Zeit lang dort gearbeitet, im 4711 Haus. Ich glaube, dort sind jetzt so Apartments, die vermietet werden. Das Haus steht da, glaube ich, unter Denkmalschutz. Aber man kann ja sagen, Ehrenfeld ist schon so eine Gegend, die sich auch sehr verändert. Also eine, es ist nicht an jeder Ecke von Köln so, aber da kann man schon sagen, kann man schon von Gentrifizierung auch sprechen. Ist das da besonders wichtig, dass sich dann so kleine nachbarschaftliche Communities bilden und die das kulturelle Leben pflegen?
Ich denke, auf jeden Fall. Also gerade wenn man sieht, was jetzt in den letzten 2 Jahren, gut, das betrifft mich jetzt tatsächlich nicht so, aber die Clubszene in Ehrenfeld hat ja sehr gelitten, muss man sagen. Also es, ich würde sagen, mit dem Abriss des mit dem Abriss des Underground würde ich so als quasi großen Fingerzeig oder den Anfang vom Ende der Clubszene in Ehrenfeld bezeichnen. Weil da rumherum ist jetzt mittlerweile auch relativ viel verschwunden und wenn man sieht, dass da jetzt große Neubauten sind, wo Apartments reinkommen, natürlich auch eher höherpreisige.
Das ist immer das Problem, ne? Wenn das dann bezahlbare Wohnungen wären, dann würde man ja sagen, okay, gut. Ne?
Genau, und damit Hand in Hand geht halt dann so ein bisschen der Verlust von Spielstätten, wo man einfach mal was organisieren kann. Und dadurch finde ich es schon sehr, sehr wichtig, dass halt da die Nachbarschaft schon noch so kleine Gelegenheiten schafft. Da geht es ja gar nicht darum, mir Zookultur oder irgendwas zu machen, sondern einfach nur auch Leuten, die lokal sind, lokal dort leben oder vielleicht auch semiprofessionell unterwegs sind, einfach so eine Auftrittsmöglichkeit und eine Vernetzungsmöglichkeit zu schaffen. Also was da auch sehr stark ins Gewicht fällt, würde ich sagen, ist der Wegfall des Barenton in Ehrenfeld. Es war jetzt eher so für Jazz, Rock, Soul.
Ja. Wo war das?
Und Popmusik. Das war am Grünen Weg. Also ziemlich, wenn man gegenüber vom Underground reingeht, in die Straße da. Das war auch für viele Musiker gerade in Ehrenfeld, wo wir jetzt da spezifisch sind, glaube ich, ein großer Anlaufpunkt. Und sowas fällt halt dann immer weiter weg. Jetzt gibt es halt noch gerade für die Jazzer das A-Theater, was da noch existiert und viel Programm macht und auch offene Bühnen hat, aber das wird halt immer weniger.
Wie betrachtest du denn dann so eine Entwicklung wie hier am King Georg, also die Etablierung dieses Jazzclubs?
Das sehe ich als ein schon lange Zeit notwendiges.
Ja.
Oder ich muss sagen, ich habe da wirklich lange drauf gewartet, dass es das gibt in Köln, weil...
Auch mit der Ausrichtung Straight Ahead
Jazz? Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Denn ich meine, es gibt ein super vielfältiges Angebot an Spielstätten in Köln und zum Beispiel der Stadtgarten macht ein tolles Programm, das Pfandhaus macht ein super Programm, aber so einen kleinen, relativ engen Club für Straight Ahead, den gab es ja eigentlich nicht. Denn auch da, die letzten, die vielleicht noch in die Richtung gegangen sind, sind eigentlich, als ich nach Köln gezogen bin, das Melodia, was jetzt aber auch natürlich auch nicht vergleichbar ist mit dem King Georg, aber was ja auch schon seit 10 Jahren, glaube ich, mindestens geschlossen ist.
Okay.
Das war vielleicht noch was Vergleichbares, aber ja, das dazwischen hat auf jeden Fall eine Lücke geklafft, die jetzt das King Georg dann schließt.
Ja, besonders schön ist ja auch, dass die Konzerte hier gestreamt werden, also aufgenommen, auch in schöner Qualität und gestreamt. Das heißt, man kann sich die Auftritte von dir, die ich eben angesprochen habe, die kann man sich im Archiv auch anschauen. Erzähl doch mal kurz was zu dieser Musikschule in Ehrenfeld, an der du unterrichtest.
Also ich unterrichte da nicht nur, ich habe die sogar mitgegründet.
Ach, das Standort aber nicht, wo ich nachgeschaut habe. Gut, dass wir miteinander reden.
Genau, und das war eigentlich gar nicht so geplant, wie das dann alles passiert ist.
Ja.
Das habe ich mit meinem guten Freund und Kollegen Simon Dötsch zusammen gemacht, der witzigerweise zuvor in der Wohnung gelebt hat, wo ich jetzt lebe. Also da
die Welt ist klein, Köln ist noch kleiner.
Genau.
Ehrenfeld ist noch ein Stückchen kleiner.
Genau. Und das war jetzt nicht wirklich zufällig, dass wir dann nacheinander eingezogen sind.
Ja, aber, klar.
Und das war halt eigentlich zunächst ein Versuch, einfach auf uns aufmerksam zu machen, um Schüler für uns beide in erster Linie zu akquirieren. Ich glaube, es fing dann schon 2015 oder 2014 kam der Gedanke, Und dann haben sich dadurch, dass wir dann auch immer mehr an Kollegen vermittelt haben, und das sehr gut angenommen wurde, was wir da angeboten haben,
ja,
kam dann eine Schulkooperation mit dem Apostelgymnasium zustande.
Ja.
Dann irgendwann eigene Räume und in Ehrenfeld. Und dann
ist
es eigentlich so immer weiter langsam gewachsen. Und jetzt komme ich übrigens gerade auch her. Deswegen, also es ist dann aus der Musikschule.
Okay, du unterrichtest Kontrabass und Bass.
Mhm.
Und ja, ich möchte mich, also wie eigentlich so mit allen Gästen dann auch, wie das hier so üblich ist im Jazzcast, dann gleich mit dir darüber unterhalten, wie du zu dem Instrument gekommen bist, wie du angefangen hast zu spielen. Aber was mir noch aufgefallen ist, in deiner Vita steht auch, du bist zuverlässig, ruhig und entspannt. Na, das war vielleicht auch in einer anderen, das schreibt man ja nicht immer selbst, aber halt mit diesem Zusatz, so wie man sich das von einem Bassspieler oder einer Bassspielerin vorstellt.
Oh.
Und ich frage mich dann halt immer, also ist man so und wählt sich dann deshalb das Instrument oder ist das Instrument vielleicht auch etwas, was einen über die Jahre so prägt und auch die Rolle zum Beispiel, die man in Ensembles spielt, dass man dann eben leichter mal so beschrieben wird vielleicht, ja.
Ja, ich glaube beides. Also wenn ich jetzt mal so mir die Kollegen anschaue, die man so hat und Kolleginnen, ich glaube, das, was da steht, das trifft halt auf ziemlich viele von denen zu.
Mhm.
Und ich glaube dadurch, dass man, wenn man auch früh anfängt mit dem Bassspielen, sich immer, man muss halt Teamplayer sein.
Ja.
Anders geht's nicht. Und ich glaube, dadurch wird quasi dieses ruhige, zuverlässige und unaufgeregte vielleicht natürlich gefördert und man merkt halt immer weiter, dass man damit viel weiterkommt, als wenn man sich dauernd, weiß ich nicht, in den Vordergrund drängen möchte oder auch
exzentrisch.
Genau, ich glaube dann, das ist sicherlich für einige Instrumente oder auch vorteilhaft, wenn man solche Züge hat in der Persönlichkeit und ich glaube, so ein gewisses eine Freude am Darstellen und vielleicht am ein gewisses Geltungsbedürfnis, glaube ich, hat auch jeder Musiker, weil sonst würde man nicht auf die Bühne gehen und spielen.
Man lässt ja auch was raus.
Ja, absolut.
Oder über die Musik, was man vielleicht nur an diesem Ort und an dieser Stelle auf der Bühne dann, ne, oder dort, wo die Musik passiert, dann halt rauslassen kann.
Ja, genau. Ja. Und es ist ja auch so, dass es auch da wieder in beide Richtungen geht. Also einerseits muss man das von sich aus haben, dass man dazu bereit ist, aber andererseits hilft die Musik natürlich auch, diesen Teil von sich zu zeigen und führt einen dahin. Ich meine, jeder, der mal auf einer Bühne stand, egal wo, weiß ja, dass es beim ersten Mal total aufregend ist. Also für die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, ist es halt mit Lampenfieber und Tage vorher schlecht schlafen und also auch egal, wann das passiert, ob das in der Schule passiert oder später als Erwachsener, das ist ja immer was. Wenn man sich auf der Bühne präsentiert, zeigt man ja einen Teil von sich, den man vielleicht sonst nicht so zeigen würde. Und was ja aber auch eine, was sehr Schönes sein kann, aber auch immer was Aufregendes. Also das, das Aufgeregtsein auch vor Konzerten, das lässt natürlich nach mit der Zeit, wenn man einfach routiniert wird, aber ganz aufhören sollte es vielleicht auch nie und hat es bei mir zumindest auch nicht. Also ich bin auch schon vor manchen Konzerten aufgeregt, vor manchen mehr, vor manchen weniger.
Aber das glaube ich. Aber es passiert ja auf eine vielfältige Art. Ne? Man kann sich ja auch so eine Bühnenpersona, sagt man, irgendwie zulegen. Ne? Oder auf der anderen Seite ist es natürlich dieses Authentische, dass man eben in dem Moment was rauslässt, was woanders nicht geht. Ne?
Ja.
Aber gehen wir mal zurück ins Bergische, nochmal zu den Anfängen. Du hast, glaube ich, ziemlich früh angefangen, Instrument zu lernen und auch eigentlich schon Bass zu spielen, oder? Wie ging das los? Erzähl mal.
Das ging ganz am Anfang, ging es los mit dem Zupforchester Hückeswagen. Ich glaube, das steht tatsächlich nirgendwo in den Biografien. Aber das, tatsächlich war es das. Aber ich muss sagen, ich habe damals mit Gitarre angefangen, mit 8 oder 9.
Okay.
Aber war phänomenal schlecht und hatte keine Motivation, wirklich zu üben oder ja, es war einfach nicht mein Instrument.
Aber wie bist du denn dazu gekommen? Musikalische Eltern oder
genau, einfach? Also meine Mutter hat auch im Zupforchester Hückeswagen gespielt, Mandoline oder Flitsch, wie man in Köln sagt.
Ja, ist ein schönes Instrument.
Genau. Und
Flitsch.
Genau, und dann wurde einfach mir und meinem Bruder halt auch nahegelegt, mal was auszuprobieren. Und sind wir halt zuerst zusammen, also mein Bruder ist 1,5 Jahre jünger als ich, zum Gitarrenunterricht gegangen. Und dann hat mein Bruder aber auch relativ schnell wieder aufgehört, weil auch nichts für ihn war. Dann, ich habe dann ein bisschen länger durchgehalten, obwohl es auch erstmal nichts für mich war, würde ich sagen. Mhm. Aber habe dann relativ bald, ich würde mal sagen, so nach 1-2 Jahren, die ich dann doch durchgehalten habe und mich immer wieder versucht habe, vielleicht doch dafür zu begeistern, einen E-Bass in der Ecke meines Gitarrenlehrers stehen sehen. Und habe dann eine gewisse Zeit damit verbracht, zu quengeln, dass ich doch einen E-Bass lernen darf oder dass wir einen besorgen. Genau, und ja, eigentlich ab da ging es dann alles super schnell, seitdem das Instrument dann irgendwann zu Weihnachten unterm Tannenbaum lag.
Aha. Was hat dich denn im Gegensatz zu der Gitarre an dem E-Bass so gereizt?
Ich glaube einfach, weil er viel cooler aussah für mich damals. Also es hat ja immer total banale Gründe, warum man sich ein Instrument auswählt.
Mhm. Du hast und das Ding gesehen und gedacht, okay.
Ja, ich fand es einfach super.
Das will ich spielen.
Ja. Genau. Also ich hatte diese akustische Gitarre und habe gedacht, na, und da war dann der E-Bass in der Ecke, der hat irgendwie für mich viel cooler, viel attraktiver aussah. Mhm. Und ja, es hat dann auch total Spaß gemacht. Als ich die tiefen Töne haben mich dann auch gereizt. Mhm. Und auch, glaube ich, die, also dieses einfache Melodien auch irgendwie auf dem Bass. Also ich habe dann auch schon viel auf dem Bass immer gehört in der Musik. Und es hat mich irgendwie auch, den Bassriffs fand ich immer faszinierend einfach. Mhm. Die sich dann wiederholt haben und dadurch irgendwie so eine Spannung kreiert haben.
Was für Musik hast du so gehört?
Ich habe tatsächlich relativ schnell, dadurch, dass da mein erster wirklicher Basslehrer hat mich ziemlich schnell zu so Sachen wie Earth, Wind & Fire, Tower of Power und sowas gebracht.
Ah ja. Aha.
Genau. Und dann
ja, das ist interessant. Können wir vielleicht gleich auch drüber reden, aber ja.
Genau, und vorher hatte ich, ich kam halt so ein bisschen mehr vom Rock, als 10, 11, 12 war oder so, und dann aber sehr schnell dahin gegangen oder Markus Miller am E-Bass und dann auch dann auch ziemlich schnell Weather Report mit Jaco Pastorius. Also ich war ein riesen Jaco Pastorius-Fan auch dann als Teenager. Und ja, aber dann, was auch diese Jazz-Affinität noch weiter befeuert hat, war halt das Angebot, was damals in der Schule war. Also ich bin in Wipperfürth aufs Engelbert von Berg-Gymnasium gegangen. Mhm. Und einerseits gab es dann dort von dem Musiklehrer Bill Weber, den ich jetzt ganz gerne noch erwähne, weil der wirklich da fantastische Arbeit geleistet hat. Übrigens auch der Musiklehrer von Markus Bartel in einer anderen Schule gewesen ist. Mhm. Also
Lehrer sind ja auch wichtig, oder?
Absolut.
Die können einem das ja auch verleiden, wenn es nicht passt in der Konstellation.
Genau, und der Bill hat da damals eine Junior Big Band gehabt, also für Unterstufe, Mittelstufe, wo ich dann gespielt habe, ab der 6. Klasse, glaube ich, oder 5. Klasse sogar.
Ja.
Es muss 6. Klasse gewesen sein, aber. Und dann auch eine EVB Big Band, also Engelbert von Berg-Gymnasium Big Band, wo ich dann auch relativ bald eingestiegen bin. Das heißt, ich hatte schon mal zweimal Big Band Probe die Woche. Mhm. War natürlich am Anfang relativ überfordert, aber hatte den Ehrgeiz dann, mich da schnell reinzufuchsen. Mhm. Und da dann auch die ersten quasi positiven Erfahrungen gemacht, weil das war natürlich damals das größte Schulkonzert in der Aula.
Da hattest du Lampenfieber, mal an, wenn wir eben schon darüber gesprochen haben.
Das gewaltig, ja. Aha. Und ich kann mich auch noch erinnern, weil in dieser Schulband haben dann damals auch Roman und Julian Wasserfuhr gespielt.
Ah ja.
Aha. Genau, und die ich dann da, da auch kennengelernt habe und mit denen dann auch viel gemeinsam Musik gemacht habe, quasi in der Jugend. Und es war einfach alles voller Musik und Jazz. Und dazu kam dann noch die Big Band in der Musikschule, Big Stuff Big Band, damals dann unter Leitung von Ralf Hesse. Ich hatte 4 bis 5 Mal die Woche Probe.
Das ist ja auch schon sehr von Jazz beeinflusste Rockmusik, ne, die du genannt hast quasi. Also war das ja quasi auch schon sozusagen enthalten. Ne? Dann bist du aber an die Musikhochschule dann doch nach Köln.
Ja.
Jetzt haben wir sie. Das war dann, wann war das?
Das müsste dann 2009 gewesen sein. Mhm. Also Wintersemester 2009, 2010.
Und wie war das für dich, dort zu sein und noch viel Austausch zu haben mit anderen, die eben auch?
Ja, man lernt natürlich im Studium viele Leute kennen, mit denen man, also mit denen ich heute noch viel zu tun habe, gute Freunde geworden sind, auch mit die man, mit denen man musikalisch dann immer noch viel zu tun hat. Also Jerry zum Beispiel, Jerry Lou hat ja auch in Köln studiert und habe ich dann auch über die Hochschule kennengelernt. Mhm. Und andererseits dann der Unterricht. Ich habe ein Jahr lang zunächst bei Dietmar Vohr Unterricht gehabt und dann danach noch bei Dieter Manderscheid den Rest des Studiums. das war halt super. Also da so viel zu lernen, so viel versuchen aufzusaugen. Also gerade bei den Kontrabass-Dozenten, die es da gibt, das ist, war der Wahnsinn. Also ich, ab heute noch denke ich wirklich daran zurück, was mir da gesagt wurde und übe es immer noch. Und,
ja, erklär mir doch mal die Hauptunterschiede zwischen Kontrabass-Spielen und E-Bass-Spielen in ein paar Sätzen. Die Schwierigkeiten, die größten Unterschiede.
Ja, was sind die?
Was macht dir mehr Spaß? Kannst du das sagen?
Nee, egal. Das kann ich so auch nicht sagen. Nee. Also es ist für mich sehr musikabhängig, was ich dann, also klar, diese Wurzeln von der Musik Earth, Wind & Fire, Tower of Power, Weather Report, das ist natürlich alles Musik mit E-Bass und Groove-Musik, die ich ja weiterhin immer noch liebe und auch total gerne spiele.
Und der E-Bass war ja auch deine erste Liebe,
genau. Sozusagen. Genau, weil ja, der Kontrabass kam dann später dazu, als dann der Jazz immer bedeutender wurde. Mhm. Und dann quasi meine zweite große Liebe war dann der Straight-Ahead-Jazz. Mhm. Und da ist dann natürlich der Kontrabass das Instrument der Wahl. Also, ja, ich spiele eigentlich ungern so Funk Soul auf dem Kontrabass und ungern Swing auf dem E-Bass.
Verstehe.
Also ja, das klar. Ist dann immer davon abhängig. Und eigentlich es gibt natürlich technische Unterschiede. Das eine ist halt dann, der E-Bass ist halt mehr eine Gitarre von der Bauart und der Kontrabass, ja, eigentlich was ganz Eigenes. Also man kann es auch nicht mit einer Geige vergleichen eigentlich. Mhm. Aber an sich kommt es ja irgendwie darauf an, dass man groovt und dass man...
Man groovt? Ja. Das steht im Mittelpunkt, aber du hast ja schon mit der Zeit ein ziemlich breites musikalisches Spektrum, würde ich sagen, entwickelt. Und ich habe auch über dich gelesen, dass du eigentlich in so zu normalen Zeiten, ich mache mal hier die Gänsefüßchen, die Anführungszeichen, weil das ist ja auch schon so lange her, dass man sich, ne, dass diese, oder normale Zeiten, was bedeutet das, fragt man sich gerade, aber da hast du an 20 Abenden auf der Bühne gestanden, kann das sein? Teilweise im Monat.
Ach so, also, ja, das
so. Also das ist ja schon Pensum, also auch in wechselnden Ensembles, wechselnden Konstellationen und dann denke ich auch in unterschiedlichen Musikrichtungen.
Ja.
Und du hast deine eigene Band gegründet, Radius, und das ist ja auch ein sprechender Name. Da sagt ja eigentlich auch sowas wie irgendwie, das ist ein großer Radius irgendwie, der da abgedeckt wird und da bist du im Mittelpunkt, weil das ist die Band, in der du der Bandleader bist.
Genau, aber nicht alleine, zusammen mit Jonas Vogelsang, dem Gitarristen.
Mhm.
Genau, und wir beide schreiben die Stücke dafür.
Ja.
Und genau, Radius hat auch so eine Transformation eigentlich hinter sich. Also wir haben angefangen.
Wann habt ihr euch gegründet?
Oh, also die ersten Anfänge gehen tatsächlich schon relativ weit zurück, vom Anfang vom Studium 2011, würde ich sagen.
Mhm.
Ungefähr 2012 vielleicht. Oh, dann hätten wir letztes Jahr oder dieses Jahr
10-Jähriges.
Genau, ja.
Wow.
Aber
dann wäre das Konzert zum 10-Jährigen gewesen.
Genau. Quasi.
Ohne dass ihr es gewusst hättet.
Ja, das kann man ja vielleicht dann noch nachholen.
Das machen wir. Ja. Sage ich jetzt mal so.
Genau, und wir haben halt eigentlich als Modern Jazz Band angefangen und sind mittlerweile eigentlich eine Groove- und Funk-Band und Groove-Jazz-Band geworden.
Ja.
Das heißt, den Kontrabass packe ich da eigentlich auch gar nicht mehr an. Das bin komplett zum E-Bass rübergewechselt. Was aber auch total gut tut, finde ich, weil wir haben uns dann zunächst haben wir beides gemacht, also Jazz und Funk.
Mhm.
Und jetzt haben wir uns also ein bisschen mehr spezialisiert, glaube ich, und eigentlich unseren Sound gefunden.
Mhm.
Und es macht halt tolle Spaß
mit der Band. Es braucht eine Zeit, ne? bis man seinen Sound findet.
Ja.
Also auch für dich als einzelner Musiker, also dieses, ne, dass man so spielt, wie kein anderer spielt. Wann merkt man das? Dass man so seinen eigenen Stil hat, seine eigene musikalische Stimme.
Oh, das vielleicht nie. Tatsächlich.
Okay, ich glaub, ist es mehr so eine Suche danach?
Oder? Genau, es ist eine Suche, die eigentlich nie aufhört. Also ich glaube, bei vielen und bei mir ist es auch so, dass man halt Vorbilder hat und versucht halt, da sich Sachen rauszuziehen und Sachen nachzuahmen. Und man ist im Endeffekt dann, denke ich, auch eine Summe von allen Sachen, die man so cool findet.
Ja.
Und die man geübt hat und die man gehört hat. Und ich glaube, dadurch ergibt sich dann automatisch so ein eigener Sound. Also, ja, ich habe jetzt tatsächlich nie so bewusst danach gesucht, was ganz Eigenes zu haben, sondern war eigentlich immer versucht, das zu machen, was ich selber cool finde.
Mhm.
Und was eine Klangidee, die ich selber bei anderen bewundere, selbst zu übertragen. Und dadurch, dass ich aber was ganz andere Sachen mitbringe, natürlich als meine Vorbilder, kommt dadurch dann automatisch was Eigenes raus,
ja,
würde ich behaupten.
Ja. Wie weit geht dein musikalisches Interesse so inzwischen? Weil als ich zum Beispiel, ich habe eine Aufnahme, glaube ich, die ist 4 Jahre alt von Radius, mhm, gesehen, das hatte auch so Psychedelic-Anklänge, ne, für mich. So. Und natürlich habe ich bei dem Namen auch schon irgendwie an, Köln ist ja nicht nur eine Jazzstadt, sondern zum Beispiel auch eine Krautrock-Stadt, mhm, ja. Und beim Namen Radius habe ich auch, es klingt schon irgendwie so auch nach 70er Jahre Krautrock-Band in meinen Ohren. Und wie weit gehen deine musikalischen Interessen, Forschungen? Hat sich das über die Jahre auch entwickelt? Was bist du für eine Art Musikhörer?
Also ich höre tatsächlich Straight Ahead Jazz.
Mhm.
Dann gibt es aber immer wieder Ausflüge, also eigentlich auch das, was ich gerade alles so genannt hatte, also Funk, Soul,
mhm,
mache ich mir dann ganz gerne mal an und bin da auch mal ganz froh, wenn ich mal neue Sachen entdecke. Also jetzt gerade gucke ich halt, dass ich, oder habe relativ viele Sachen aus den 70ern irgendwie gehört, die ich vorher noch nicht kannte, auch einfach zufällig über, das ist ja vielleicht der Vorteil den Streamingdiensten, die es so gibt, dass man da auch mal zufällig einfach sich durchklicken kann und der Algorithmus funktioniert ja leider sehr gut, dass einem dann auch Sachen vorgeschlagen werden, die so ähnlich sind, die man vielleicht noch nicht kannte.
Mhm.
Ja, und ansonsten tatsächlich höre ich ganz gerne Radio und habe da auch, also vor allen Dingen, wenn man mal längere Autofahrten hat, dass ich habe eine Zeit lang sehr viel WDR3 gehört, wo dann auch viel klassische Musik zu hören ist. Ja, ich glaube ich höre relativ wenig Pop und relativ wenig, was jetzt so in den Charts ist, habe da meistens auch dann, weiß es auch gar nicht, was dann da gerade aktuell ist.
Mhm.
Aber alles, was so Sparte ist, also ich bin auf jeden Fall interessiert.
Mhm.
Und vielen Sachen.
Queen-Cover habe ich mal gesehen,
ja, genau,
von euch.
Queen finde ich auf jeden Fall auch ziemlich cool und freue mich immer, wenn man irgendwo drauf stößt.
Roger Deakin ist ja zum Beispiel auch so ein Bassist, ne, der eher die Figur im Hintergrund gewesen ist in einer Band voller Exzentriker.
So. Ja, vom Typ her auf jeden Fall, aber was er gespielt hat.
Aber seine Basslines sind die in Erinnerung bleiben.
Ne, ja, und da sind auch so, würde ich sagen, so ein paar absolute Leckerbissen dabei, wenn man das so sagen kann.
Das stimmt. Ja, ja, Don't Stop Me Now, ne? Das habt ihr gespielt.
Genau.
Ja. Mit einer Sängerin. Das war
die Maya Lisa.
Maya Lisa,
genau.
Genau. Genau, bei Erna Roth spielst du auch in der Band,
mhm,
richtig? Und ja, wie gesagt, in sehr vielen wechselnden Formationen. Nur jetzt, wir haben über die normalen Zeiten gesprochen und erstmal war Corona. Da möchte ich gerne, ja, würde ich gerne wissen, wie du das wahrgenommen hast. Also wenn man so oft auf der Bühne steht, also so viele Live-Sessions spielt und das ja für deine Selbstwahrnehmung als Musiker dann ja vermutlich auch extrem wichtig ist, also eine extrem wichtige, ja, Rolle spielt. Wie ist das für dich gewesen? Wie hast du diese Zeit vor allem am Anfang erlebt und dann ja überstanden?
Am Anfang war es tatsächlich ein ziemlicher Schock. Mhm. Also als es dann...
der erste Shutdown, ne? Das
genau. Schon. Und ja, das eigentlich, wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich halt so, ist übertrieben gesagt, so ein bisschen nutzlos, weil man,
mhm,
halt nicht das machen darf, was man sonst die letzten 10 Jahre oder länger gemacht hat.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe das dann ganz gut erstmal für mich als Auszeit geframed und habe dann im zweiten Moment auch wirklich gemerkt, vielleicht wie ein Stück weit ausgebrannt ich auch schon war zu dem Zeitpunkt, weil da davor lag halt eine Zeit. Zum Beispiel habe ich den John Goldsby vertreten beim WDR,
ja,
bei einigen Projekten,
ja,
und danach auch relativ nahtlos weitergemacht mit vielen, vielen Konzerten und vielen Projekten und das war einfach dadurch, dass da ringsherum auch noch zu dieser Zeit beim WDR auch noch viele andere Sachen passiert sind, weil das auch alles sehr kurzfristig ja war,
mhm,
war es tatsächlich dann so, dass dann, ich glaube, am 15. März ging der Lockdown los und
ja,
ich habe auch erstmal ein paar Wochen gebraucht, bis ich, glaube ich, wieder, mhm, erholt war von der Zeit, die vorher war. Deswegen konnte man dem dann noch was Positives abgewinnen, tatsächlich. Also die Zwangspause einfach genutzt, um so ein bisschen die Akkus aufzuladen.
Mhm. Ja, du bist auch nicht der Erste, der das hier so in dieser Art auf jeden Fall sagt, ne? Dass man diese Zeit dann auch mal zum Atem holen.
Genau.
nutzt. Das ist ja für mich dann auch die Frage, zum Beispiel so, würdest du sagen, war ab einem gewissen Zeitpunkt Musiker dein Traumberuf, dann dein Zielberuf und irgendwann dann sozusagen, wie verhält sich dann die Realität dazu, ja, zu dem, was man, wie man sich das mal vorgestellt hat?
Ja, also ich glaube, der kindliche Traum, Musiker zu werden oder als Teenager, der ist natürlich ein bisschen romantisiert und man denkt natürlich, man wird der große Star, der dann in New York auf den Bühnen steht, was glaube ich auch total wichtig ist, dass man diesen Traum träumt.
Ja.
Aber ja, der wird natürlich dann immer, je weiter man geht, immer realistischer.
Mhm.
Aber ich würde sagen, nicht weniger schön. Denn,
weißt du noch, wann du zum ersten Mal wirklich dachtest, so, ich möchte Musiker werden als Beruf?
Ja, sehr früh. Also eigentlich mit, wenn ich sagen würde, ich habe so mit 11, 12 dann angefangen, auch in Band zu spielen, eigentlich ziemlich bald danach. So eigentlich dann. Also meine, das hat mir tatsächlich mein erster Basslehrer, der Rolf Feinbock, vor ein paar, ja, es ist glaube ich erst ein, zwei Jahre her, hat mir mal gesagt, dass ich bei der ersten Stunde gesagt habe, dass mein Kumpel und ich jetzt beschlossen haben, dass wir Jazzmusiker werden wollen.
Mhm.
Und ja, eigentlich war es anscheinend dann schon bei der ersten Stunde für mich klar, dass
das
das Ziel ist. Genau.
Ja.
Ja, und dann natürlich auch dadurch, dass Roman und Julian Wasserfuhr, dass die das auch so ein bisschen vorgelebt haben, also mit denen ich dann auch damals sehr engen Kontakt hatte, habe ich halt gesehen, die hatten, also die beiden hatten ja dann schon einen ziemlichen Erfolg, auch in der Schulzeit.
Ja.
Genau, und das war natürlich auch eine Rieseninspiration, von denen habe ich auch unfassbar viel gelernt in der Zeit. Und ja, dann, also ich, wie soll ich sagen, ich bereue nichts,
was ja.
jetzt passiert ist. Aber in der Berufswahl und ja.
Aber es ist natürlich auch ein fordernder Beruf. Ne?
Absolut.
Ja.
Genau, das kommt vielleicht dann irgendwann dazu, wenn man wirklich sehr viel zu tun hat, dass man so ein bisschen auch, oder was so eine Sache, die ich, glaube ich, immer noch im Lernprozess bin, dass man sich eben nicht überfordert, dass man nicht an den Punkt kommt, wie jetzt dann im Shutdown, im ersten, dass man dann denkt, oh, das war eigentlich zu viel vorher, sondern versucht es, also ich genieße es auch viel zu machen, ich genieße auch so ein bisschen den Nervenkitzel, quasi viele verschiedene Sachen zu machen, aber ja, das ist vielleicht das auf ein gesundes Maß zu reduzieren, ist vielleicht so eine Aufgabe.
Nervenkitzel, weil das immer was Überraschendes dann hat, wenn man,
ja, auch
wenn man sich in neuen Formationen dann zusammenfindet. Und
ja, ja, genau. Also einmal der Nervenkitzel, einfach mit vielen verschiedenen Leuten zu spielen. Oder auch, wenn man unterwegs ist auf Tour, das ist auch eine Art Nervenkitzel, für mich zumindest. Auch der, natürlich der Reisestress, auch wenn das jetzt nicht so viel ist, aber es kommt ja alles zusammen. Also jetzt unterwegs sein und dann nicht zu wissen, wie ist die Location abends. Das ist ja alles spannend und alles aufregend.
Wo würdest du gerne mal spielen? Gibt es da so einen Sehnsuchtsort oder? Oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
Ich glaube, ich lasse eher auf mich zukommen, ja. Also würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht den großen Lebenstraum, in der Carnegie Hall zu spielen. Aber ja.
Ja. Dann kommen wir nochmal zu dem abgesagten Radius-Konzert. Das hat ja einen Grund. Das hast du selber schon angedeutet. Und deswegen habe ich auch die normalen Zeiten nochmal extra in Anführungszeichen gesetzt, weil du in letzter Zeit eben auch nicht spielen konntest. Jetzt, wo es wieder mehr Auftrittsmöglichkeiten gibt, weil du dich verletzt hast.
Genau.
Was ist passiert?
Also, es war quasi auch ein Corona-Symptom, wenn es das so sagen kann, weil ich in der Corona-Zeit meinem Hobby, das ist Rennradfahren, viel nachgegangen bin.
Oh.
Und was auch super war, auch super, um da ja einfach Ausgleich zu haben und die überschüssige Energie einfach loszuwerden, die man dann ja nicht hatte, wenn man unterwegs oder nicht loswerden konnte, indem man auf der Bühne steht und unterwegs ist. Ja, ich bin halt irgendwann Ende Juni dann mit dem Rennrad gestürzt und habe mir ziemlich unglücklich einige Knochen in der Hand gebrochen und bin jetzt seit ungefähr, was haben wir jetzt, ja, ungefähr 8 Wochen, dann werde ich nicht gespielt haben und aber hoffe, dass nächste Woche, sieht es jetzt ganz gut aus, dass ich nächste Woche spielen kann. Wenn jetzt nichts mehr total Blödes passiert, dann wird das auch gut funktionieren.
Ja, ist gefährlich. Erstmal. Ich meine, ich kann mich an die Tour de France-Übertragung von diesem Jahr erinnern, wo es wirklich sehr viele Stürze gab und das sah irgendwie richtig schlimm aus. Aber was war dein als Musiker dein erster Gedanke? Die Hand?
Ja, also ich, also als ich aufgestanden bin und es gesehen habe, wusste ich eigentlich sofort, dass da irgendwas gebrochen ist.
Ja.
Und ja, der erste Gedanke war tatsächlich, ich hatte eigentlich hier an dem Abend im King Georg ein Konzert.
Mhm.
Das ist dann mittags irgendwann passiert. Und ja, der erste Gedanke war, okay, ich muss ganz schnell die Kollegen anrufen und absagen. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass es halt nicht so schlimm ist. Bin halt in die Notaufnahme. Aber dann die erste Befürchtung hat sich dann leider bestätigt.
Mhm.
Und ja, aber auch das, glaube ich, habe es dann einfach so genommen, wie es ist. Und ja.
War es das erste Mal wahrscheinlich, dass du so lange nicht spielen konntest, ja, oder?
Genau, es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt länger als 3 Wochen nicht gespielt habe.
Was macht man dann? Wie hast du dir die Zeit vertreten? Ganz blöd. Was machst du, wenn du nicht
also jetzt, was spielst? Das hast du gerade eigentlich schon selber erwähnt. Ich habe dann ganz viel Tour de France geguckt. Das hat sich natürlich super angeboten, dass dann das natürlich ewig dauert. Dann,
mhm.
Weil die ersten 1-2 Wochen war ich tatsächlich fast nur auf dem Sofa sitzen.
Ja.
Verdammt, da konnte ich auch nicht eigentlich gar nichts machen.
Mhm.
Ich den ganzen Arm eingegipst hatte.
Ja.
Und dann nachher, als es dann quasi als die Schiene kleiner wurde,
mhm.
da bin ich dann noch viel rausgegangen, gewandert, also das mache ich auch ganz gerne.
Mhm.
War im Bergischen Land unterwegs und es war irgendwie ganz schön, dann das Bergische Land noch zu erkunden, wenn man ein bisschen länger nicht mehr da wohnt, weil man dann einfach andere Sachen entdeckt, mhm. gerade wenn man dann da durchwandert. Ja.
Macht man sich da auch mal Gedanken, so nach dem Motto, was, wenn jetzt noch was Schlimmeres passiert wäre und ich müsste jetzt irgendwie was ganz anderes machen, beziehungsweise eigentlich ja schon schlimm genug, dass ich so aus diesem Rhythmus raus bin und jetzt vielleicht dann demnächst gar nicht mehr gefragt werde. Also macht man sich da manchmal so...
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich also, nicht.
Ja, ich meine, man will natürlich so schnell wie möglich zurück, aber das ist auch... ja, das hat, glaube ich, auch dann mehr mit dem eigenen Anspruch und der eigenen Sehnsucht nach der Bühne zu tun, anstatt dass man Angst hat, dass man dann nicht mehr gefragt wird.
Mhm.
Ja, ich glaube auch die Kollegen, auch wo ich dann Sachen absagen musste, also da waren die allermeisten, sind ja total mitfühlend und
mhm.
absolut verständnisvoll, deswegen das war natürlich auch dann irgendwie auch schön, so ein bisschen dann Zuspruch zu kriegen.
Ja.
Und weil man die ersten Anrufe, die ich getätigt habe, waren natürlich auch so, oh, jetzt ist das irgendwie schon nächste Woche und jetzt muss ich absagen, wie auch dann das eine Konzert hier und dann das Radius-Konzert wäre in der Woche danach auch mhm. gewesen. Aber das war alles, ja, da auch nochmal Danke an alle Kollegen, die das dann halt mhm. auch so cool aufgenommen haben und da ja, das halt einfach so mitgemacht haben.
Ja, also auch in so einer Situation kann das Positive dann letztlich überwiegen. Ne? Und ich kümmere mich um die Webseite des King Georg, deswegen kann ich dir sagen, dass dieses Konzert noch im System ist.
Ah.
Es ist quasi nur nicht scharf gestellt und das heißt, man kann es jederzeit nachholen und dann werden wir das mit dem Bandjubiläum noch einfügen, würde ich
auf
sagen.
Jeden Fall.
Was sind deine jetzt kurzfristigen Ziele, außer wieder vollständig gesund zu werden und zu spielen? Gibt es da schon Ideen, Pläne?
Ja, es gab nämlich auch noch ein großes Projekt, und zwar mit Radius eine neue CD aufzunehmen.
Hm.
Das wäre eigentlich an dem Tag nach dem Konzert hier, wären wir ins Studio gegangen.
Mhm.
Ja, und das soll dann halt so schnell es geht nachgeholt werden.
Mhm.
Genau, wie du gerade gesagt hast, erstmal werde ich jetzt mich der Heilung und der wieder dahin kommen, wo ich vorher war, widmen. Aber da das jetzt ganz gut läuft gerade, und wenn das, ja, wenn ich weiß, dass ich wieder da bin, wo ich sein will, dann mhm. planen wir einen neuen Aufnahmetermin.
Mhm.
Und das wird auch ein Projekt, wo ich mich schon sehr drauf freue und was, glaube ich, auch ziemlich...
Das heißt, du hast auch Spaß an der Studioarbeit.
Ja, absolut.
Ja.
Also,
weil die hat ja auch ihre eigenen Gesetze. Ne?
Ja, aber ich mag das total, im Studio zu sein. Auch, mhm. Auch da mit E-Bass und mit Kontrabass oder am liebsten sogar Produktion, wo beides gefragt ist.
Mhm.
Weil dann kann man, also dieses diese Suche nach dem perfekten Bass-Sound oder dem perfekten Groove oder was man selber für perfekt hält. Man weiß ja nicht, ob es dann perfekt wäre, aber genau, das macht mir total Spaß. Und auch dann im Studio noch Sachen, entstehen ja ganz oft noch Sachen, die halt vorher bei den Proben gar nicht da waren.
Mhm.
Ja, das ja, macht mir immer sehr große Freude.
Ja, ich freue mich auch drauf, das Album dann zu hören oder euch vielleicht vorher auch schon im King Georg zu sehen. Mir hat das Gespräch auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Ja, ich wünsche dir gute Besserung.
Danke.
Und alles Gute für die Zukunft und bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Und ja, besucht die Website, hört euch die Jazzcasts an, schaut ins Archiv, zum Beispiel all die schönen Konzerte mit Stefan Rey, und da gibt es noch ganz viel mehr. Holt euch ein Abo und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.